Ja, meine Damen und Herren, Staatsarchiv und Nachlassüberlieferung und dann noch Nachlässe im künstlerischen Bereich, das mag auf den ersten Blick so nicht zusammengehen. Aber ich hoffe, dass ich Ihnen dazu einige hoffentlich neue Hinweise geben kann. Und es ist darüber hinaus mein Ziel, Ihnen nicht nur einige ausgewählte, auch künstlerische Nachlässe aus den Beständen des Staatsarchivs vorzustellen, sondern eben auch einzugehen auf das Kerngeschäft gewissermaßen, nämlich die amtliche Überlieferung und Ihnen zu zeigen, welche Verbindungen zum Thema unserer Tagung und auch zu den vorangegangenen Diskussionen, zum Beispiel zum Thema Künstlerinnen und Künstler in der DDR, es da gibt. Und zum Schluss möchte ich noch eingehen, ja, auf ein Werkzeug für die Nachlasserschließung. Werkzeug nicht im technischen Sinne, wie uns das Frau Ranke heute Morgen vorgestellt hat, sondern im Sinne eines Standards, nämlich auf die Ressourcenerschließung für Nachlässe in Archiven und Bibliotheken als Erschließungswerkzeug. Mein Leitgedanke ist immer der, dass Verknüpfungen zwischen Beständen und Archiven, die Verbindungen zwischen den Akteuren, also vor allem Künstlerinnen und Künstlern, im Kontext dieser Tagung steht, aber eben auch diese Verknüpfung, damit Benutzbarkeit hergestellt wird. Also die Verbindung zwischen dem, was wir verwahren und dem, was interessierte Forschende beispielsweise davon sehen können und auch sehen wollen, dass diese Verknüpfung letztlich hergestellt werden kann. Es geht mir also um Kontexte. Im Übrigen eine Diskussion, die gerade und nicht nur in der internationalen Erschließungsdiskussion im Augenblick sehr angesagt ist. Und das aus gutem Grund. Nicht nur mit dem archivischen Metadatenwerkzeug und Standard Records in Kontext, sondern auch der RDA hat sich in der übergreifenden Fachdiskussion in den vergangenen Jahren eine sehr rege Debatte um die Notwendigkeit einer übergreifenden Sichtbarmachung entwickelt von dem, was wir verwahren. Und wie groß dieser Schub ist, zeigt sich im Übrigen auch daran, dass allein in den nächsten 4 Wochen, allein im archivischen Bereich, dieses Thema auf 3 Fachtagungen im Mittelpunkt steht. Und es ist für ja, das Archiv der Sächsischen Akademie der Künste, das ja schon eine Weile existiert, aber gewissermaßen mit dieser Tagung ja richtig in die Fachöffentlichkeit hineintritt, glaube ich, ein sehr gutes und ein sehr spannendes Thema, wie ja auch die Vorträge heute Vormittag schon gezeigt haben. Ja, dann zum Sächsischen Staatsarchiv. Die Nachlassüberlieferung, die wir verwahren, ist gar nicht so klein. Es sind knapp 600 Nachlässe, genau 500 98, die wir an unseren Standorten, Abteilungen in Chemnitz, in Leipzig, in Freiberg und im Hauptstaatsarchiv Dresden und auch im Staatsfilialarchiv, Teil des Archivverbund Bautzens, wo Frau Richter-Laukwitz tätig ist, die wir dort verwahren. Der größte Überlieferungskomplex sind die genealogischen Nachlässe im Staatsarchiv Leipzig. Aber die älteste Überlieferung im Nachlassbereich haben wir im Hauptstaatsarchiv Dresden, wo ich tätig bin. Diese Überlieferung ist mehr oder weniger systematisch aufgebaut seit dem beginnenden 20. Jahrhundert. Ein Sammlungsprofil im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es nicht. Aber es ist war klar, dass von Anfang an die Nachlässe als korrespondierende, ergänzende Überlieferung zu den Beständen amtlicher Provenienz ins Haus übernommen und auch gezielt eingeworben wurde. Das ist letztlich bis heute so. Und das erklärt, wenn Sie sich im Internet die Gliederung unserer Tektonikgruppe Nachlässe angucken, wie sie aufgebaut ist. Neben den genealogischen, die ich schon erwähnt hatte, finden Sie dort natürlich die Fürstennachlässe an erster Stelle. Also das ist klassischer Blick des Ende 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, der monarchischen Zeit, und dann eben auch die Nachlässe von Familien und Einzelpersonen. Und ja, die fürstliche Sphäre war so wichtig, dass wir auch einige unechte Nachlässe verwahren, die aus Unterlagen bestehen, die aus amtlichen Beständen herausgelöst worden sind und dann vor allen Dingen ja zu Persönlichkeiten aus Sachsens Glanzzeit im beginnenden 18. Jahrhundert zusammengetragen wurden. Die meisten dieser Nachlässe sind als Eigentum übernommen, also in der Regel in der Form einer Schenkung, aber rund ein Drittel der Bestände verwahren wir als Depositum. Wir haben auch Künstlernachlässe, wenige, aber spannende. Und meine Damen und Herren, ist es klar, bei 600 Beständen kann ich Ihnen hier nicht alle vortragen, sondern ich greife einige Beispiele heraus. Als erstes möchte ich nennen den Nachlass von Gerhard Brinkmann, der im Staatsarchiv Leipzig verwahrt wird. Gerhard Brinkmann war Pressezeichner und Buchillustrator und ist seit den 1930er Jahren tätig gewesen. Vor allen Dingen in Berlin, hat dort für Zeitschriften gearbeitet, unter anderem für die Berliner Illustrierte und für die Berliner Morgenpost. Und nach 1945 war er bis in die 80er Jahre hinein für eine Vielzahl von westdeutschen Zeitschriften tätig. Aber er war auch Vater von Spielzeugfiguren. Wenn man sich das anguckt, ich habe hier mal ein Beispiel, schwarz-rotes Känguru mit Jungem, das durch eine eingebaute Feder aus dem Bauch herausspringen kann, dann ist er sowas wie der Vater der Playmobil-Figuren oder der Vorläufer davon. Und er hat auch etwas entwickelt, was ganz selten ist, nämlich die 3D-Karikatur. Also Karikaturen, die gar nicht nur gezeichnet sind, sondern die eben wirklich in den Raum hineinreichen. Ganz spannend. Ja, sein Brot- und Buttergeschäft war die Werbegrafik. Und einige Ältere kennen das vielleicht noch, das Faber-Männchen, das für die Bleistifte von Faber-Castell Werbung gemacht hat. Dann auch Dujardin, ich glaube, das ist ein Cognac. Dafür hat er Werbung gemacht für die Lufthansa, für U, für Dr. Oetker und für viele, viele andere renommierte westdeutsche Unternehmen. Dieser Nachlass besteht, wie die meisten Nachlässe, die wir verwahren, nicht nur aus den künstlerischen Expressionen, also aus der Grafik, aus den Figuren, sondern eben auch und immer aus dem Schriftgut, wie es heute Morgen hieß, und das natürlich aus Blick des Archivars etwas ist, was einfach dazugehören muss, also Briefwechsel, Geschäftsunterlagen, Steuerunterlagen, aber auch in den persönlichen Bereich hineinreichendes, zum Beispiel Briefe mit seinen Töchtern und eben auch seiner Ehefrau. Das ist alles in diesem Bestand überliefert, der natürlich provenienzgerecht als solches als Einheit zu bezeichnen ist. Und das, was für die Museologen das Normale ist, dass sie nämlich dreidimensionale Objekte haben, das mag ja für das Archiv etwas Besonderes sein. In diesem Nachlass ist es nicht. Aber wir betrachten ihn eben, wir sehen das eben immer als Teil, als etwas, was eben nicht zu trennen ist, was als Einheit zu behandeln ist, weil es sich eben auch immer aufeinander bezieht. Ja, ein weiterer, ganz spannender Bestand, auch aus dem Staatsarchiv Leipzig, ist eine Übernahme ja, vom Ende letzten Jahres, und zwar der Nachlass der Künstlerin Brigitta und Annagela Krug von Nidda, der Bestand 22522. Die beiden Damen waren Töchter des sächsischen Wirtschaftsministers Friedrich von Krug von Nidda und Falkenstein. Und hier sehen Sie genau das, was ich eingangs gesagt habe, immer diese Verbindung hin zur amtlichen Überlieferung. Hier haben wir das dokumentiert durch die Verbindung eben zu einem Amtsträger, Wirtschaftsminister eben in der Zwischenkriegszeit. Aber die beiden Damen haben enge Beziehungen eben auch zu Sachsen, nicht nur, weil sie hier geboren sind, sondern weil die Brigitta auch an der Staatlichen Akademie für Kunstgewerbe hier in Dresden und eben auch in der Leipziger Akademie für Grafik und Buchkunst, seinerzeit so genannt, studiert hat. Annagela war eher in München und in Stuttgart zu Hause. Der Bestand besteht neben den üblichen persönlichen Papieren vor allen Dingen aus Tusche, Bleistift und Kohlezeichnungen, Aquarellen, Holzschnitten, Ölgemälden und eben auch Buchillustrationen und Gebrauchsgrafik, mit dem zeitlichen Schwerpunkt auf den 1920er Jahren. Der Bestand ist im Unterschied zu dem Erstgenannten, der im Internet recherchierbar ist, sowohl auf der Website des Sächsischen Staatsarchivs, wie auch, Frau Richter-Laukwitz erwähnte es, im Archivportal D, noch nicht zugänglich, weil er, die Übernahme ist noch kein halbes Jahr her, gerade auch erfasst wird und eben vorläufig erschlossen ist, aber er wird alsbald eben auch mit seinen Metadaten im Internet greifbar sein. Mein dritter Bestand ist nun einer, den wir in Dresden verwahren und der mich auch dazu bringt, darauf hinzuweisen, Kunst, das sind nicht nur Gemälde und Grafiken, davon haben wir ja heute Morgen einiges gesehen, sondern ich will diesen Begriff ganz bewusst deutlich erweitern, nämlich auch auf den Bereich der bewegten Bilder und wie wir auch gleich sehen werden, auf den Bereich der Musik. Ein weiterer Bestand, der in Dresden verwahrt wird, ist der Nachlass von Gottfried Steiskal. Gottfried Steiskal, der zunächst Soldat werden musste im Zweiten Weltkrieg und dann auch eine Ausbildung an der Kamera bekam, weil er als Kriegsberichterstatter eingesetzt war, war nach dem Krieg zunächst tätig beim VEB Pentacon. Also er hat sich mit dem Kamerabau beschäftigt und hat dann aber die Kamera selbst in die Hand genommen und sich, man muss es so sagen, selbstständig gemacht als Filmemacher. Er war einer der ganz wenigen, die in der damaligen DDR eigenständig als Filmschaffender tätig gewesen sind. Sein Brot- und Buttergeschäft waren Dokumentarfilme, Produktionen, die er auch als Auftragsarbeiten gemacht hat für das Fernsehen der DDR bzw. auch die DEFA. Aber er hat darüber hinaus sehr viel eben auch selbst produziert, Eigenproduktionen. Wir verwahren insgesamt 84 Titel und darunter sehr künstlerisch gut gemachte Stadt- und Landschaftsdarstellungen, vor allen Dingen aus dem Raum Mecklenburg und Thüringen und Sachsen. Aber auch eben biografische Porträts, die durchaus von ihrem Inhalt an der Grenze dessen lagen, was seinerzeit in der DDR politisch möglich und opportun gewesen ist. Ja, und zu allem Überfluss, der Bestand ist ein Teilnachlass. Die Werke seines filmischen Schaffens haben wir in zwei Abgaben in den Nullerjahren und 2020 von Heike Steiskal, seiner Tochter, übernommen. Aber der Papierteil seines Nachlasses, der wird nun im Museumsbereich verwahrt, konkret im Filmmuseum Potsdam. Ich komme da später noch drauf zurück, weil es eine Situation ist, die gar nicht so selten ist, dass Nachlässe durch welche Zufälle oder auch bewusst bestimmte Entscheidungen der Künstlerinnen und Künstler selbst oder eben auch ihrer Erbinnen und Erben verteilt, zerstreut worden ist. Und es ist unsere Aufgabe, das wirklich wieder zusammenzuführen, die Verbindungen herzustellen, weil nur so wird ja auch manches möglich. Ich habe das selbst gesehen. Wir haben vor 2 Jahren einen der Steiskal-Filme rekonstruiert aus Footage, also ungeschnittenem Material, was wir übernommen haben. Das ist ein Film, ein Porträt des Dresdner Kreuzchors. Und diese Rekonstruktion wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen, ohne Blick eben auch in den Papierteil des Nachlasses, also in die Dokumente in Potsdam. Ja, und mein viertes Beispiel hier ist der Nachlass von Harald Schurz, auch in Dresden verwahrt. Und man kennt diesen Bestand auch unter dem Begriff Königsteiner Musikarchiv. Schurz war selbst Komponist und Begründer und Leiter dieses Musikarchivs, das nach seinem Tode 1995 dann als Depositum ins Hauptstaatsarchiv übernommen wurde. Aber bemerkenswert ist dieser Nachlass gar nicht so sehr wegen Schurz selbst, sondern vor allem, weil er rund 600 Notenautographe und Korrespondenz des Komponisten Camillo Schumann aus Königstein umfasst. Schumann, Spätromantiker mit engen Verbindungen auch nach Weimar und auch nach Russland zu Schostakowitsch, ist einer der nicht so bekannten, gleichwohl für Sachsen durchaus wichtigen Komponisten. Ja, und schließlich dann noch der Hinweis auf etwas, das ist mir heute Morgen noch eingefallen, was Kunstnachlass eben auch bedeuten kann. Der Bestand Hermann Prell. Prell war, die meisten von Ihnen wird er was sagen, Maler und Professor an der Akademie der Bildenden Künste hier in Dresden. Der Bestand enthält nur eine einzige Archivalieneinheit, nämlich die Annalen meines Lebens, also seine Lebenserinnerungen. Aber die sind natürlich für die Erforschung seines Werkes und auch seiner akademischen Tätigkeit unverzichtbar. Ohne das geht es nicht. Und damit bin ich auch schon beim nächsten Punkt, nämlich Kontexte in amtlicher und institutioneller Überlieferung. Und das ist ein sehr vielfältiger Bereich. Es geht hier keineswegs ausschließlich um staatliche Bestände, sondern diese Verbindungen zwischen künstlerischem Schaffen, dem Wirken von Künstlerinnen und Künstlern, geht hinein eben auch in andere Teile nicht amtlicher Überlieferung. Als bekanntes und berühmtes Beispiel sei der Bestand Sächsischer Kunstverein im Hauptstaatsarchiv genannt. Der Kunstverein ist ja 1828 begründet worden. Sein erster Vorsitzender war bekannter Kunstmäzen von Quandt. Der Verein hatte sich zum Ziel gesetzt, junge Künstler zu fördern, Kunstausstellungen in Dresden durchzuführen und eben auch gezielt die Sammlungen in Dresden durch den Erwerb von Gemälden und anderen Kunstgegenständen zu unterstützen, die eben dann zum Beispiel dem, was heute die staatlichen Kunstsammlungen sind, dann übergeben und zur Verfügung gestellt worden und bis heute zu den Beständen gehören. Die Korrespondenz, die Vorbereitung dieser Kunstausstellungen und natürlich auch die Unterlagen zum Ankauf der Gemälde und ja zur Akquisition, zum schriftlichen Überreden von Künstlerinnen und Künstlern, ihre Gemälde auch zur Verfügung zu stellen, das ist da sehr gut dokumentiert. Aber der Bezug zur Kunst findet sich auch in der Wirtschaftsüberlieferung. Hier seien drei Beispiele genannt. Einerseits Breitkopf und Hertel, Schreibfehler. Der Verlag Friedrich Hofmeister, die den Musikinteressierten unter Ihnen an jedem Fall etwas sagen. Insbesondere der Bestand Hofmeister enthält ja eine Vielzahl von Notenautografen unterschiedlichster Komponisten, darunter seien Franz Liszt und Robert Schumann genannt. Bei Breitkopf und Hertel finden wir Ähnliches auch. Hier wären zu nennen Beethoven, Mendelssohn, Wagner, Brahms und erneut Franz Liszt. Und schließlich auch der Verweis auf einen, ja, wenn man so will, Wirtschaftsbestand in einem weiteren Sinne, nämlich den Bestand Deutsche Werkstätten Hellerau. Er enthält nicht nur Unterlagen von Riemer Schmidt und Schmidt selbst, also dem Gründer des Vorgängerunternehmens der deutschen Werkstätten, sondern natürlich eine Vielzahl von Ausarbeitungen im Bereich des Designs, der Möbelkunst, die bis heute verwendet werden zur Rekonstruktion von historischen Bauten und vor allen Dingen ihren Innenausstattungen, Entschuldigung, weltweit letztlich. Zu nennen ist aber auch der Bereich Hochschulen und Museen. Hier will ich verweisen auf den Bestand Kunstakademie Dresden, also die akademische Ausbildungsstätte, vor allen Dingen die älteste akademische Ausbildungsstätte, die wir in Sachsen haben. Die Kunstakademie hat natürlich ein eigenes Archiv, das ist klar. Und was wir hier haben, ist im Grunde genommen der ältere Bestand, aber eben auch wieder mit der Professorenkorrespondenz mit Unterlagen zu den Studierenden, aber natürlich wie bei jeder Hochschule auch dem schnöden Verwaltungsschriftgut. Und dann ist natürlich auch der Bereich der darstellenden Kunst zu nennen. Ich könnte jetzt auf Staatstheater und Staatsoper rekurrieren, aber ich will nennen, auch schon überleiten in den Bereich der Überlieferung aus der Zeit der ehemaligen DDR, den Bestand Landesbühnen Sachsen. Gegründet in Radebeul bei Dresden 1948 als Sächsische Volksbühne. Dieser Bestand umfasst nicht nur die Drehbücher, die Regieunterlagen, sondern ein besonderes Augenmerk ist zu richten auf die Mitschnitte von Aufführungen. Wir haben ja aus den 50er Jahren, also aus der klassischen Volksbühnentradition heraus, Mitschnitte von Brecht-Aufführungen, die zustande gekommen sind, auch noch nach Korrespondenz mit Brecht selbst und die eben ja exemplarisch, nicht vollständig, leider nicht vollständig überliefert sind bis in die Jahre zur Jahrtausendwende hinein. Auch das, meine Damen und Herren, ist Kunst. Aber natürlich auch der Blick auf die Behördenüberlieferung. Und hier möchte ich einen Gedanken nochmal aufgreifen, den Frau Koban geäußert hatte in der Diskussion, aber auch dann noch im Chat, nämlich das Verhältnis zwischen offizieller Kunst in der DDR und der Kunst, die unterhalb der offiziellen Wahrnehmungsschwelle gehalten werden musste oder von den Künstlerinnen und Künstlern aus guten Gründen bewusst gehalten wurde. Kunst war staatlich gesteuert und im Bestand Büro für bildende Kunst ist wunderschön überliefert, wie die Auftrags- und Ankaufspolitik, die Ausstellungstätigkeit und auch die Pflege künstlerischer Nachlässe zu DDR-Zeiten im damaligen DDR-Bezirk Dresden koordiniert und gesichert wurde und wie dann auch ganz gezielt Kunstausstellungen, Ausstellungsprojekte durchgeführt wurde. Und wenn man in die Ankaufspolitik hineinguckt, dann sieht man eben auch, wie der ja jetzt noch als Teil der staatlichen Kunstsammlung existierende Kunstfonds tatsächlich Stück für Stück in seinen Werken angewachsen ist. Die Korrespondenz mit Künstlerinnen und Künstlern ist aber auch überliefert in den Akten der Abteilung Kultur im Bestand Bezirkstag Rat des Bezirkes Dresden. Das ist eine sehr umfassende Überlieferung, insbesondere für die 70er und 80er Jahre, wo wir auch ein deutliches Bild gewinnen können über die Lebensumstände von Künstlerinnen und Künstlern. Also der Kontext, in dem Werke seinerzeit entstanden sind, sowohl die Auftragsarbeiten, aber auch die freien. Und dies auch für die bekannten Namen der geförderten, wenn man so will, privilegierten, aber auch weniger bekannter Künstler. Diese Aktenserie ist eigentlich unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bekannt. Sie wird rege benutzt, aber gerade auch für die heute Vormittag aufgeworfenen Fragen will ich noch mal darauf hinweisen. Und dann vielleicht noch ergänzen, das weist jetzt über unsere Bestände hinaus, dass natürlich gerade für die Kunst unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der amtlichen Stellen in der DDR möglicherweise auch die jetzt im Bundesarchiv angesiedelte Überlieferung der Stasi-Unterlagenbehörde das eine oder andere zutage fördern könnte. Weil natürlich klar ist, dass die Staatssicherheit auf künstlerisch Tätige den Blick hatte und das auch dokumentiert hat, sodass da eben auch Frau Koban, ich weiß nicht, ob Sie noch da sind, aber einige Antworten auf die Fragen, die Sie heute Vormittag aufgeworfen haben, erwartet werden können. Ja, meine Damen und Herren, und schließlich und endlich, und damit sind wir in der Gegenwart angekommen, natürlich unser Bestand Sächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Die Überlieferung dieses Bestandes unterliegt noch den allgemeinen 30-jährigen Schutz- und Sperrfristen, aber gleichwohl, er dokumentiert natürlich die Konversion der Kunst in der Nachwendezeit. Und eben auch der Aufbau und die Übernahme von Kunstförderung in der Nachwendezeit. Kontinuität und Brüche lassen sich dort nachvollziehen, soweit amtliche Überlieferung hier eben aussagekräftig ist. Ich hatte es schon am Beispiel vom Steiskal-Nachlass angedeutet. Klassisches Archivgut und Kunstwerke werden nicht immer in derselben Institution aufbewahrt. Aber es ist unsere Aufgabe, inhaltliche Bezüge und Verknüpfungen herzustellen. Also insofern die Kunstdatenbank, die uns Frau Ranke ja vorgestellt hat, auf sehr eindrucksvolle Weise, ist es gut und richtig, dass sie in der Deutschen Digitalen Bibliothek überführt wird, dass die Daten dort greifbar sind. Denn damit ist für Benutzer sichergestellt, dass Suchabfragen dazu führen, dass sie Fundstellen zu einem Künstler, den man sucht und zu dem wir die Überlieferung verfahren, eben dann auch in der Trefferliste mit aufgeführt wird. Aber es geht eben auch daran, die Beziehungen zwischen Künstlerinnen und anderen handelnden Personen und Institutionen sichtbar zu machen. Das sollten wir nicht nur tun, sondern das müssen wir tun. Denn Kunst existiert ja nicht im luftleeren Raum. Sie ist immer Teil einer gesellschaftlichen Expression. Sie ist Teil von Gesellschaftspolitik, wie man mit Kunst umgeht und was man mit Kunst macht. Und das müssen wir letztlich auch dokumentieren und eben auch gerade für die, die nach uns kommen und sich für unsere Zeit interessieren, greifbar und nachvollziehbar halten. Und dann natürlich die Präsentation des Verwahrten zur Nutzung und Auswertung. Der Einstieg, den Menschen, die suchen, hier wählen, ist klassischerweise der Name der Person, nach der sie suchen. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir bei den Normdaten als ein Werkzeug. Einige von Ihnen verdrehen jetzt die Augen und sagen, was erzählt er uns da? Das wissen wir doch alle. Aber mir ist aufgefallen, dass im archivischen Bereich die Diskussion über den Einsatz von Normdaten, das Wie und wie man sie einsetzen kann, auch mit Blick auf die Zeitökonomie bei der Erschließung, also Normdaten als Erschließungsinstrument, als Archiven, in Archiven etwas ist, was längst nicht so weit gediehen ist wie im bibliothekarischen Bereich, ganz einfach deshalb, weil es ein Stück weit komplizierter ist. Deswegen ein paar Erläuterungen dazu und nur ganz kurz. Normdaten zählen bekanntermaßen zum kontrollierten Vokabular und sie unterstützen die maschinelle Verarbeitung, insbesondere von Suchabfragen im Internet, in anderen Formen digitaler Datensammlungen und natürlich eben auch konfiguriert, also übergreifend, aber auch regional oder fachspezifisch oder eben auch thematisch aufgebaut und ausgerichtet. Und Normdaten ermöglichen immer semantische Verknüpfungen über die Datenquellen hinweg, ja, wenn man sie standardisiert anwendet. Es sind letztlich Datensätze mit Beschreibungen von Personen, von Familien, auch Organisationen, Körperschaften in Bezug auf die Orte ihrer Tätigkeit, aber eben auch im alten klassischen Sinne die Überreste, also wie Archivalien, wie Werke der Literatur, der Musik, des Films, Fotos, Artefakte, aber auch zum Beispiel Bauwerke. Und Normdaten verknüpfen immer eine standardisierte Schreibweise eines Namens auch mit alternativen Schreibweisen, beziehungsweise eben auch mit Namensformen, die keiner kennt. Künstlernamen beispielsweise, die ja nicht immer dieselben gewesen sein müssen. Pseudonyme, die sich ja geändert haben können und wo es dann eben wirklich darum geht, die zuzuordnen. Das kann man mit Normdatensätzen leisten. Und vor allen Dingen, sie sind mit persistenten Identifikatoren versehen. Die GND hier in Deutschland leistet das, sodass ich einmal mit der Herstellung der Verknüpfung auf diesen Identifikator sicherstellen kann, dass das, was ich an Informationen zugeordnet habe, eindeutig jederzeit wieder gefunden werden kann. Jetzt hängt die Präsentation. Ja, da sind wir. Normdaten sind leicht zu verwenden. Sie helfen bei der Durchsuchung digitaler Daten, auch dann, wenn gleiche Dinge unterschiedliche Namen haben, wie ich gerade sagte, oder auch wenn eben Schreibweisen abweichen. Dass sie helfen im Grunde genommen auch, gewisse, man könnte sagen, Ungenauigkeiten oder zeittypische Herangehensweise bei der Erschließung der Art und Weise, wie man seinerzeit gearbeitet hat, meinetwegen in den 50er Jahren, eben weiterhin nutzbar zu halten, weil man es eben auf diese Art und Weise standardisiert verknüpfen kann. Und die Suchmaschinen verstehen, welche Personen bei häufigen Namen gemeint sind. Wenn Sie Wikipedia Seiten angucken, dann sehen Sie in der Regel und eigentlich fast immer die GND-IDs am Fuß der Wikipedia-Seiten, sodass eben auch die Verknüpfungen zur gemeinsamen Normdatei letztlich möglich sind und es entstehen auf diese Art auch Verweismöglichkeiten. Normdaten helfen, die Qualität von Daten zu erhöhen und eben auch Datensammlungen aus verschiedenen Disziplinen ja, zu verknüpfen, zusammenzufassen, gemeinsam durchsuchbar zu machen und eben auch in Trefferlisten konsistent geordnet, angeordnet, eben auch Nutzerinnen und Nutzern zur Verfügung zu stellen. Und letzteres, das ist letztlich der Hauptgewinn, den wir beim Einsatz von Normdaten haben. Es gibt Standards. Ich werde hier nur auf einige eingehen und insbesondere die aus dem archivarischen Bereich. Der Internationale Archivrat hat bereits seit den 1990er Jahren an dem Standard für die Archival Authority Records, also ISA, CPF, Corporate Bodies, Persons, Families gearbeitet und dabei ein eben das bibliothekarische Denkmuster in Normdaten erstmalig so umgeformt, dass es eben auch für die archivische Erschließung mit begrenztem Aufwand angesetzt werden, verwendet werden kann. Wir haben in Deutschland die Ansetzungsregeln für die GND, für die gemeinsame Normdatei, die bei der Nationalbibliothek gepflegt werden und gehostet werden. Und es läuft gerade federführend betrieben vom Landesarchiv Baden-Württemberg ein Projekt GND for C. C steht hier für Cultural Heritage Organisationen, also Verwahrorganisationen, die eben nicht im bibliothekarischen Bereich angesiedelt sind, wo im Kontext unserer großen Portallösungen Werkzeuge entwickelt werden, mit denen insbesondere Archive sehr leicht Normdatenanreicherung betreiben können für Erschließungsinformationen, die sie bereits in ihren Datenbanken haben. Also die Weiternutzung der bestehenden Erschließungsinformationen und ihre Anreicherung mit Normdaten. Und schließlich noch EAC, Encoded Archival Context, als Austauschformat. Und schließlich und endlich, und damit bin ich wieder beim Thema Nachlässen, die Ressourcenerschließung mit Normdaten in Archiven und Bibliotheken.
Herr Kampach, ich müsste mal ganz kurz, wir haben ungefähr noch 3 Minuten so vom Zeitfaktor.
Ich bin auf der letzten Folie.
Gut, sehr schön.
Okay, also Ernab als Nachfolger der ja in den späten 80er Jahren entwickelten Regeln für die Erschließung von Nachlässen und Autographen umfasst insgesamt 22 Regeln zum praktischen Umgang. Und sie sind so gestaltet, dass eben auch Personen ohne bibliothekarische oder archivarische Fachausbildung mit diesen Regeln arbeiten können. Und darüber hinaus ist das Ganze so gestaltet, dass eben auch unterschiedliche Formen von Ressourcen, der Begriff stammt aus den RDA, also aus dem bibliothekarischen Bereich, hier tatsächlich verwendet werden können. Also nicht nur Schriftgut, sondern eben auch dreidimensionale Objekte. ERDAP gibt einen leicht zu handhabenden Zugang zu Normdaten und erleichtert die Erschließung inklusive Beispielen aus den unterschiedlichen Bereichen.